Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Das Thema unserer heutigen Folge ist die Frage, reicht das Holz? Der Holzbau ist weiter auf dem Vormarsch, auch und gerade in Großstädten. Viele Metropolen planen in den kommenden Jahren ambitionierte Holzbauprojekte. Bei all diesem Wachstum rund um den Holzbau stellt sich nicht nur uns immer häufiger die Frage, reicht das Holz? Wir wissen, auch Holz ist, obwohl nachwachsend, prinzipiell eine Ressource mit begrenzter Verfügbarkeit. Und selbst wenn der Wald genügend Rohstoff liefert, wird dann irgendwann die Industrie der Holzbaustoffhersteller zum Nadelöhr? Und weil wir spätestens jetzt völlig überfragt sind, haben wir heute den Marcel Dresse zu Gast. Marcel ist Studienleiter bei B&L, einem Marktforschungsinstitut aus Bonn. Marcel hat mit seinem Team zu genau dieser Frage eine Studie durchgeführt. Und im Podcast erklärt er uns, was es damit auf sich hat, wie die Studie ablief und beantwortet schließlich die alles entscheidende Frage, reicht das Holz denn nun? Die Folge beantwortet nicht nur offene Fragen zu unserem Holzvorrat, sondern vermittelt ganz nebenbei Infos zu marktgetriebenen Forschungsdesigns und zu der Frage, was tun eigentlich Unternehmen, wenn sie was herausfinden wollen? Bevor wir ins Gespräch starten, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Auf unserer Website aufholzbauen.de finden sich unter Veranstaltungen viele Weiterbildungsangebote rund um den Holzbau. Die sind in der Regel kostenfrei und werden außerdem regelmäßig durch neue Angebote ergänzt. Aktuell gibt es zum Beispiel am 20.03. von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Online-Seminar den Vortrag von Matthias Eiselne, der ist von Merzklei & Partner, das mit dem Titel Holzparkhaus in Bad Aibling. Können Parkhäuser nachhaltig sein? Oder am 3.04. mit dem Michael Keller vom Informationsdienst Holz mit dem Titel Wege zum Holz, also eine allgemeine Vorstellung zum Informationsdienst Holz und den vielen Services, die dieser bietet. So, jetzt geht's aber rein in den Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Folge von Auf Holz bauen.
So, ich finde es total schön, mit dem Aussicht auf den Dom aufzunehmen und dann auch jetzt noch blauer Himmel über dem winterlichen Köln.
Das stimmt, kommt jetzt gerade zum ersten Mal raus, die Sonne. Ne? Gut. Hallo Marcel.
Hallo.
Hi Jonathan.
Wie toll.
Wir sind heute in Köln zusammengekommen, um ein bisschen weiter über Holz zu sprechen. Und zwar
Holzbau.
Über Holzbau, genau. Aber wir wollen heute ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken und erstmal uns fragen, wie ist denn das überhaupt mit der Ressource für den Holzbau, das Holz? Reicht es? Wie lange? Wie ist die Zahlenlage? Wie ist die Studienlage? Marcel, deswegen haben wir dich eingeladen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein und über das spannende Thema Holzbau, Zukunft des Holzbaus, mit euch zu sprechen.
Marcel, wer bist du und warum weißt du alles über die Frage, wie viel Holz es in Deutschland noch zur Verfügung gibt?
Ja, vielen Dank für das Lob vorab, die Lorbeeren, ob ich alles weiß. Wir geben uns Mühe, möglichst viel zu wissen. Ich arbeite für B+L, ein Bonner Marktforschungsinstitut, und wir untersuchen grundsätzlich die Baustoffmärkte und eben auch die Märkte für den Holzbau, mit welchen Materialien wird gebaut, wie viele Materialien werden abgesetzt. Das ist unser täglich Brot, deswegen wissen wir relativ viel über den Markt und haben jetzt gerade aktuell eine Studie gemacht im Auftrag des Ministeriums für ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz. Und da haben wir ganz, ganz neue Insights nochmal gewonnen. Da geht es eben darum, welche Ressourcen wir haben, welche Ressourcen im Forst vorhanden sind und ob die tatsächlich auch für den Holzbau ausreichen, wenn der Holzbau weiterhin vorangetrieben wird und erhöht wird.
Ich freue mich noch ein bisschen mehr über B&L zu lernen, was das Unternehmen ist, was ihr macht, was ihr sonst so macht, neben dem, wie nahe ihr an der Holzbaubranche ist. Also Entschuldigung, dass es jetzt so tausende Fragen sind. Und vielleicht auch
das kriegen wir hin,
über dich als Person, was du für einen Hintergrund hast.
Ja, starten wir gerne damit. Ich komme eigentlich gar nicht direkt aus dem Holzbau, sondern von Hause aus bin ich Soziologe, Sozialwissenschaftler, aber mit statistischem Schwerpunkt. Und das ist auch der Grund, warum ich bei B+L gelandet bin. Meine Begeisterung für Daten, für Befragung, für Datenerhebungen. Wie gesagt, das ist unser Kerngeschäft, Daten zu erheben, Daten aufzubereiten und eben zur Verfügung zu stellen. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Seit 2016 bin ich bei der B+L und verantworte unter anderem auch den Bereich Holzbau, konstruktive Holzprodukte. Wir haben so die Verantwortlichkeiten ein bisschen aufgeteilt. Der eine Kollege macht Bodenbelege, der andere macht Bedachungsprodukte. Bei mir liegt eben der Holzbau, gerade auch der konstruktive Bereich. so Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, verantwortet dann auch ein anderer Kollege. Und bei mir sind eben im Schwerpunkt auch die Befragung. Das heißt, immer wenn Architekten befragt werden, Verarbeiter befragt werden im großen Stil, dann komme ich als Statistiker eben dazu und organisiere das, beziehungsweise als Projektleiter ist es meine Verantwortlichkeit, das Ganze dann eben auch umzusetzen, wie jetzt auch in dieser gerade angesprochenen Studie. Und B+L,
wen beratet ihr so? Wer sind eure Kunden?
Überwiegend arbeiten wir tatsächlich für die Industrie, also die Baustoffindustrie, teilweise auch für den Handel, für Verbände oder eben auch für öffentliche Auftraggeber. Aber der Schwerpunkt ist eigentlich die Zulieferindustrie und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich europaweit. Das heißt, wir haben auch einen sehr internationalen Fokus, übertragen unsere Methoden auch eben auf andere Märkte und das schon seit 1994. Und das Interessante ist auch, wir machen tatsächlich nur Bau. Wir haben keine Ahnung von Automotive oder anderen Consumer Products, sondern machen tatsächlich Bauen. Aber das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, sehr weit ins Detail zu gehen und auch sehr detaillierte Studien eben umzusetzen.
Wie sieht so ein typischer Auftrag aus bei euch? Also sind das wirklich immer Studien, die in Auftrag gegeben werden? Oder kommt Unternehmen XY her und sagt, wir möchten jetzt ein neues Holzbauprodukt einführen? Wie ist denn der Markt überhaupt? Wie können wir das optimal positionieren?
Letztendlich gibt es verschiedene Ansätze oder Fragestellungen, die wir beantworten. Aber ich sag mal, das Hauptgeschäft sind tatsächlich sehr individuelle Studien. Das heißt, unser Auftraggeber kommen zu uns, bringen eine Fragestellung mit und wir überlegen uns, wie kann man die am besten messen, wie kann man die auch beantworten. Klassischerweise sind das viele Studien wie groß ist der Absatz für KVH, BSH, wie groß ist der Absatz für Bedachungsprodukte in Quadratmetern nach Gebäudetypen, Renovierung, Neubau und wie viel davon in den nächsten 5 Jahren. Das heißt, wir machen auch Prognosen. Wir haben eine sehr große Baudatenbank, wo wir Bauprognosen für im Grunde alle europäischen Märkte haben, aber auch internationalen Märkte. Und klassischerweise sind es natürlich sehr individualisierte Studien, die wir dann eben in der Regel nicht nur für einen Markt machen, sondern auch für mehrere Länder gleichzeitig. Es gibt aber auch sogenannte Multi-Client-Studien, die wir umsetzen. Zum Beispiel unsere große Sanierungsstudie, die machen wir, sage ich jetzt mal, auf eigenem Antrieb und das schon seit 2010, alle 2 Jahre, wo wir Themen definieren, die wir wichtig erachten und wo wir dann eben eigene Datenerhebungen machen, Studien schreiben und die eben Interessierten unseren Kunden zum Kauf dann eben auch anbieten. Unsere Sanierungsstudie ist da ein Beispiel. Unsere Studie zum Thema Nachhaltigkeit, zur zirkulären Bauwirtschaft ist da auch ein spannendes Thema, wo wir gesagt haben, das Thema ist gerade dran, das müssen wir bearbeiten und dann bieten wir das eben auch als Multi-Client-Studien an. Aber wie gesagt, der Großteil kommt auch auf Fragestellungen unserer Kunden an der Industrie überwiegend.
Also kann ich mir das dann bei euch wie einen Online-Shop vorstellen, dass ich sage, jetzt zum zirkulären Bauen interessiere ich mich. Das ist wie ein Buch und kostet Summe X und dann kann ich mir die Ergebnisse reinziehen.
Genau, oder? Wir haben tatsächlich auf unserer Website auch die Möglichkeit, die Studien dort direkt zu bestellen. Gerade bei diesen Multi-Client-Studien funktioniert das. Bei unseren Standardstudien auch. Die nennen sich dann Outlook, wo wir einen Bereich abdecken. Aber häufig ist es so, dass jemand auf diesen Button klickt und dann sagt, ich hätte aber gern noch A, B, C, D und das Ganze nochmal aufgeteilt und detailliert. Und dann kommen wir eigentlich mit unserer eigentlichen Stärke und machen das Ganze noch ein bisschen detaillierter.
Bitte, du machst die Einstiegsfrage ins Thema.
Okay, sehr gerne. Marcel, ist jetzt natürlich bei deinem Job eigentlich auch eine merkwürdige Frage, aber wir haben uns überlegt, Holz als Ressource, was ist das Erste, was uns in den Sinn kommt? Wie geht's dir? Ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt anders drauf gucken als du, fallen unsere Antworten unterschiedlich aus. Was kommt dir als erstes Bild in den Kopf, wenn du den Begriff, die Wortgruppe Holz als Ressource hörst?
Ich denke, es sind 2 Punkte. Einerseits ist es natürlich der Forst, also die Frage, wie viel Holz wächst im Forst nach, wie viel haben wir als Ressource, aber eben auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, also das Thema, wie viel Primärrohstoffe nutze ich, wie viel Sekundärrohstoffe kann ich vielleicht einsetzen, was ist mit dem ganzen Thema Gebrauchtholz zum Beispiel, wo aus unserer Sicht tatsächlich auch noch zukünftig sehr viel kommen wird, wo auch noch Potenzial besteht. Ich denke, das sind die beiden Begriffe, die mir als erstes in den Sinn kommen, also die Frage, wenn wir mehr Holz nutzen, wie können wir es tatsächlich auch nachhaltig nutzen? Und ja, was ist eigentlich der Rohstoff, die Ressource, die uns dann im Forst zur Verfügung steht?
Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass dir als erstes so spezielle Studienergebnisse und irgendeine Kurvenspitze und so was in den Sinn kommt. Aber Jonathan, wie sieht's bei dir aus?
Ganz ähnlich. Also vor allem auch das zweite Holz als Sekundärrohstoff. Also welche oder wie können oder die Wiederverwendung, Neuverwendung von bereits eingesetztem Holz oder Weiterverwendung davon, das ist so die Assoziation, die mir kommt.
Ja, cool. Es wird doch eigentlich gar nicht so weit weg voneinander. Ich hätte jetzt eher gesagt, zu mir kommt am ehesten so der Wald in den Sinn. Waldsterben, irgendein Borkenkäfer, wachsen überhaupt noch genug Bäume dafür? Aber das ist schon quasi so ein bisschen so ähnlich. Ja. Quasi eher so aus dieser Primärsicht. Ja.
Aber es ist eine schöne Überleitung Richtung, Hauptthema, Richtung der Studie. Ich glaube, der Hintergrund war, dass eben durch die Holzbauoffensive immer öfters die Frage aufgekommen ist, also wenn wir jetzt tatsächlich so viel in Holz bauen oder in Holzbauweise mit Holzbau und Hybrid, wie auch immer, was passiert dann? Also diese Nachfrage nach dem Holz, wird das Holz reichen? Reicht das Holz? Ist ja, glaube ich, der verkürzte Titel von der Studie.
Genau, das ist auf jeden Fall einer der Schwerpunkte, ja, genau.
Ja, genau, also wie ist es für euch zu der Studie gekommen?
Genau, also du hast schon gesagt, Holzbauoffensive, daher kam eben die Anfrage an uns auch, ob wir das Thema tatsächlich umsetzen können, beziehungsweise ob wir dort Daten vorliegen haben. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel auch wieder für eine, ich sag mal, sehr individualisierte Studie. Natürlich haben wir Daten, wie sich die Holzbauquote entwickelt in Deutschland, auch in den Bundesländern. Wir haben Daten dazu, wie die verschiedenen Zielgruppen am Bau den Holzbau bewerten. Aber die Anfrage war jetzt noch deutlich detaillierter und eben dann auf Baden-Württemberg im Vergleich zu Deutschland bezogen, was für uns auch sehr spannend war. Ja, und dann haben wir da unseren Vorschlag gemacht, das Konzept, und sind auf den Weg gegangen auf diese Anfrage, um die ganzen Daten zu erheben. Und du hast gesagt, einerseits die Frage, reichen die Ressourcen? Aber eben auch noch weiter der Blick in die Zukunft dahingehend, wie ist eigentlich die Wahrnehmung des Holzbaus aktuell? Natürlich bei den Zimmereibetrieben, bei der Holzfertigindustrie, da ist die Wahrnehmung sehr positiv. Aber wir haben natürlich auch andere Zielgruppen, die bisher sehr, sehr wenig mit Holz zu tun haben. Der klassische Bauunternehmer, der vielleicht auch, ich sag mal, im Norden von Deutschland Stein auf Stein baut und wenig mit Holz zu tun hat, außer vielleicht vom Dachstuhl, den der Zimmerer macht. Da war die spannende Frage, wie ist eigentlich in dieser Zielgruppe die Wahrnehmung des Holzbaus? Und auch in der Wohnungswirtschaft, sind dort Potenziale? Liegt dort eine Offenheit vor, zukünftig mehr mit Holz zu bauen? Und was sind vielleicht Vorbehalte? Die Holzbauoffensive arbeitet auch sehr stark an der Vernetzung, an der Information darüber, wie man die Akteure zusammenbringen kann. Und da ist natürlich die Frage auch ganz wichtig, wo gibt es Vorbehalte? Wo gibt es vielleicht Probleme, Herausforderungen? Wie werden die bisherigen Holzbauprojekte bewertet? Und dem Ganzen haben wir uns letztendlich gewidmet und das auch anhand von Befragungen untersucht und ausgewertet.
Würdest du sagen, du kannst die Frage, reicht das Holz, mit Ja oder Nein beantworten? Um so keinen reißerischen Aspekt hier auch reinzubringen.
Ja, wir können die beantworten mit einem positiven Ja. Genau, erste Ergebnis hat unser Geschäftsführer, der Martin Lang, auch schon vorgestellt, Vortrag. Im Dezember war es, glaube ich. Und ich kann die Frage mit Ja beantworten. Wir haben verschiedene Szenarien gerechnet. Das war gewissermaßen der erste Teil der Studie. Wir haben uns überlegt, wenn die Holzbauquote in verschiedenen Gebäudetypen, also Ein- und Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhausbau, Nichtwohnbau, deutlich wächst, zum Beispiel durch Förderung, durch die große Offenheit, die vielleicht bei den Entscheidern besteht, was würde das mit der Ressource Holz machen? Was würde das mit dem Forst machen? Wir haben dann modelliert, wir kommen dann auf eine durchschnittliche Holzbauquote von 45% im Jahr 2030. Zum Vergleich, aktuell liegen wir im Durchschnitt bei 32 für Baden-Württemberg jetzt in diesem Fall. Das heißt, gerade im Mehrfamilienhausbau haben wir einen deutlichen Anstieg der Holzbauquote angenommen, weil im Einfamilienhaus ist der Holzbau schon auch relativ stark, und haben dann gerechnet, wie viel Holzprodukte werden verwendet, wie viel Konstruktionsvollholz, wie viel Brettschichtholz, wie viel Brettsperrholz und was bedeutet das für die Nachfrage? Wie viel muss eingesägt werden und was macht das eigentlich mit der Ressource Holz und dem Forst? Natürlich kommt da auch der ganze Teil Sekundärrohstoffe noch hinzu, die sind aktuell noch ein bisschen schwieriger zu beziffern, weil häufig Unklarheit herrscht, inwiefern kann ich den alten Dachstuhl wieder einsetzen für andere Holzprodukte. Wie gesagt, da kommt in der Zukunft ja noch mehr, da arbeitet ja auch die Politik dran. Und was wir festgestellt haben, selbst wenn wir diese Holzbauquote erhöhen auf diese 45% und diesen deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2030, dann würden immer noch genug Ressourcen nachwachsen im Forst, sodass wir nicht den Bestand quasi schädigen würden. Das heißt, der Bestand würde immer noch wachsen. Natürlich würde er etwas weniger wachsen, weil wir natürlich mehr Holz entnehmen. Aber wir haben immer noch einen positiven Saldo, dass der Forst eben auch noch als Ressource zusätzlich wächst. Und ich denke, das ist also mit Ja zu beantworten und auf jeden Fall eine positive Aussage.
Habt ihr auch so die Umweltbedingungen mit eingerechnet, wie jetzt die Kalamitätsereignisse, die jetzt in den letzten Jahren auch in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich zugenommen haben?
Genau. Was sind Kalamitätsereignisse?
Wer erklärt's?
Wir haben in der Vergangenheit ja gesehen, dass es eben die Waldschäden gab, zum Beispiel durch die Trockenheit, durch den Käferbefall, dass dort eben sehr viel Schadholz angefallen ist, was eben dann aus dem Wald rausgeholt werden musste. Und das konnte teilweise eben auch nicht alles vor Ort, sage ich es mal, eingesägt werden, sondern einiges ist auch in den Export gegangen. Und das wurde natürlich auch sehr viel diskutiert, jetzt sehr negativ behaftet, dann geht unser ganzes Holz jetzt irgendwie nach China oder so. Das war in der Menge gar nicht so viel, wie das diskutiert wurde. Aber es ist doch relativ viel an Schadholz angefallen. Und natürlich können wir nicht sagen, ob das Ganze wieder in 2 oder in 3 Jahren passiert, ob dann wieder solche Mengen auch anfallen. Aber wir haben es mit rein modelliert. Wir haben dann eben in dieser Modellierung bis zum Jahr 2030 gesagt, es wird 2 Jahre, jetzt fiktiv, wann die sind, geben, wo es wieder einen vergleichbaren Schadholzanfall gibt. Durch Trockenheit, durch Sturmschäden, das können verschiedene Ursachen sein, weil wir einfach sagen wollten, wir möchten möglichst realistisch, so gut wie Prognosen nun mal sein können, modellieren, um zu sagen, auch das, daran haben wir gedacht eben. Das heißt, was passiert, wenn trotzdem noch einiges im Wald kaputt geht, wenn wir Schadholz haben, das rausgeholt werden müssen, das wirkt sich natürlich auf den Zuwachs aus, das wirkt sich auf die verfügbaren Ressourcen aus und das haben wir eben auch mit reingenommen. Aber wie gesagt, ob das im Jahr 25, 26 oder 27 dann stattfindet, dieses Ereignis, das können auch wir natürlich dann nicht sagen.
Ja, also der Zielhorizont der Prognosen ist in 2030, in 6 Jahren.
Ja.
Okay. Wieso dieser Horizont und wieso nicht zum Beispiel 2040, wenn möglicherweise noch die Holzbauquote weiter steigt und dann vielleicht auch eine andere Entwicklung mit einsetzt, wie zum Beispiel eine Reduktion des Angebots an Fichtenholz und eine Umstellung gezwungenermaßen dadurch, also durch so Kalamitätsereignisse und so weiter, auf der einen Seite durch eine erhöhte Nachfrage, auf der anderen Seite eine Verlagerung Richtung mehr Laubholzprodukte im konstruktiven Bereich?
Genau, ich denke, die Punkte, die du genannt hast, sind alle auf jeden Fall Zukunftspunkte, dass wir eben sagen, wir kommen weg von der Fichte, wir müssen uns überlegen, wie auch Laubholz verarbeitet werden kann. Es gibt da natürlich auch Beispiele und auch den Wald anders aufzustellen, eben weg vom Nadelholz, mehr zum Mischwald, das ist wichtig. Warum 2030? Haben wir in diesem Fall mit dem Auftraggeber so festgelegt, weil es vielleicht auch ein bisschen mehr der Gedanke ist, auf Sicht zu fahren. Die Frage ist, ob 2030 so richtig auf Sicht ist. Es ist natürlich immer noch eine Prognose, die relativ weit geht. Üblicherweise machen wir so 3 bis 5 Jahresprognosen. Aber ich sag mal, je weiter wir es prognostizieren, desto mehr Schwankungen gibt es. Das ist angedeutet eben, dass man ja nicht abschätzen kann, wie viel Laubholz wird dann eingesägt. Was passiert mit der Fichte? Oder was ich angedeutet habe, wie viel Schadholzereignisse haben wir? Deswegen haben wir jetzt erstmal für den etwas kürzeren Prognosezeitraum entschieden. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn die Holzbauquote weiter wächst, wächst natürlich erstmal auch im Forst mehr nach. Das heißt, ich denke, es ist ein guter Anfang, um dann eben jetzt auch nochmal die Rahmenbedingungen zu beurteilen und dann zu schauen, wohin kommen wir? Wohin kommen wir vielleicht mit einer Förderung? Wohin kommen wir mit einer Vernetzung? Um dann das Ganze vielleicht auch nochmal weiter zu beurteilen.
Gibt es im wissenschaftlichen Bereich, forstwirtschaftlichen Bereich, Landschaftsplanung eigentlich dazu Prognosen, Studien, wie dieses Thema Fichte, wie sieht der Schwarzwald in 30 Jahren aus? Wie verändert sich die Baumstruktur in Deutschland? Gibt es da wirklich verlässliche Vorausblicke oder steht das vollkommen offen?
Also meines Wissens gibt es da schon einiges an Informationen. Also das Thünen-Institut hat ja immer sehr viel eben auch an Publikationen, die sich den Wald im Detail anschauen. Die Bundeswaldinventur, da erscheinen ja die aktuellen Daten jetzt ganz bald, nächsten Monat, glaube ich, oder übernächsten Monat, auf jeden Fall im Frühjahr, jetzt 2024.
Audiokommentar, wir nehmen Mitte Januar 2024 auf.
Genau, und da gibt es schon einige Informationen, die eben auch erhoben werden, dass vielfach eben diese Umstellung des Forsts auch stattfindet. Ich denke, das wurde erkannt, dass der Mischwald eben langfristig nachhaltiger ist. Und dann kommen wir eben zu dem Thema, dass wir auch überlegen müssen, wie wir auch die anderen Baumarten eben nutzen können. Genau.
Ich würde sagen, dass wir jetzt vielleicht einen Schritt tiefer in die Studie einsteigen.
Ja, gerne.
Habe ich noch eine Nebenfrage, die sich für mich aufgetan hat vorhin. Weißt du, wie viel von dem Holz, das aktuell aus Baden-Württemberg aus dem Wald kommt, auch in Baden-Württemberg in Gebäude eingesetzt wird? Also habt ihr das auch mit betrachtet oder habt ihr da Zahlen dazu?
Genau, also tatsächlich ist es so beim Holz, dass es überwiegend regional verwendet wird. Das heißt, wir haben eine Befragung der Sägewerke auch gemacht, haben gesagt, das, was ihr einschneidet, wohin geht das eigentlich? Geht das A in andere Bundesländer, geht es B in andere Länder wie Österreich und die Schweiz oder verbleibt es eben auch in Baden-Württemberg? Und den genauen Anteil aus dem Stegreif kann ich nicht beziffern, aber so der Best Guess wäre, dass wir bei 80% ungefähr liegen, vielleicht oder 75%, also auf jeden Fall schon eine große Menge, die eben auch vor Ort verarbeitet wird. Aber dann eben, wenn es im Sägewerk ist, muss das natürlich nicht nur Bau sein, sondern es kann natürlich auch bauverwandte Sachen sein, es kann Holz im Garten sein, Verpackungsholz, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber überwiegend sind die Sägewerke sehr regional, auch wo sie das Holz eben herbeziehen. Das geht nicht über so viele Kilometer. Es gibt natürlich auch immer die Beispiele, dass Brettsperrholz nach Australien geliefert wird von Österreichern. Also da gibt es natürlich immer diese Leuchtturmprojekte. Aber überwiegend ist es ein sehr regionales Geschäft, was natürlich auch aus Nachhaltigkeitsaspekten sehr gut ist, wenn eben die Wege kurz gehalten werden. Da gibt es ja teilweise dann auch Kritik, dass gesagt wird, Holz wird relativ weit transportiert. Aber eben jetzt für diesen Fall, für diese Befragung, die wir gemacht haben, lässt sich sagen, dass es auch sehr regional verarbeitet wird. Und dass auch die regionale Wertschöpfungskette, die haben wir uns angeschaut, dass die eben auch in Baden-Württemberg sehr stark aufgestellt ist und dass es dort auch mit den zukünftigen Potenzialen im Holzbau, dass die auch gut umgesetzt werden können.
Ja, es wird jetzt auch meinen Eindruck oder meine Wahrnehmung spiegeln. Also gerade diese Verarbeitung, die ist regional. Dann der Einsatz von den entstehenden Produkten, da könnte es dann wieder sich aufdiffundieren, glaube ich.
Genau, da wird es dann irgendwann schwieriger. Ich sag mal, wenn jetzt dann das Holzwerk Holz für den Baumarkt herstellt und das landet dann im Baumarkt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dann ist es natürlich nicht mehr regional. Oder wenn jetzt der Schwörerhaus in Baden-Württemberg ein Holzfertighaus hat, was er aber zum Beispiel dann über die Landesgrenze liefert, nach Bayern oder vielleicht auch nach Hessen, dann wird es natürlich woanders eingebaut.
Ja, oder der Holzbauer XY, der jetzt den Mehrgeschosser aufstellt, hat möglicherweise Brettsperrholz eben von einem österreichischen Zulieferer.
Genau, exakt. Gerade, ich sag mal, diese Großprojekte mit dem Brettsperrholz, da wird dann teilweise auch noch über weitere Strecken geliefert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil nicht überall Werke sind. Wir haben natürlich viele Werke jetzt gesehen, die auch Kapazitäten aufgebaut haben, aber da hat man teilweise dann noch etwas längere Wege auch. Und auch da ist natürlich die Frage, das zu messen ist nicht ganz einfach, weil das geht aus dem einen Bundesland raus. Gerade zwischen Bayern und Baden-Württemberg ist es ein bisschen schwieriger, weil beides, sag ich jetzt mal, Holzländer sind mit sehr viel Holzressourcen. Und da findet natürlich dann auch ein gewisser Austausch statt. Wenn wir natürlich andere Bundesländer haben, die weniger Holzvorrat haben, ist es natürlich klar, dass die eher dann vielleicht aus dem Süden etwas ziehen und weniger zum Beispiel zurückkommt. Genau.
Das ist, glaube ich, auch der Süden, insbesondere Baden-Württemberg, ist ja durchaus schon Vorreiter in Sachen nicht nur Holzwertschöpfung, sondern auch Holzbau. Glaube ich, würdest du das so, also in meinem Kopf habe ich so ein bisschen, wenn ich an Holzbau denke, habe ich so ein bisschen die Landkarte, Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, ja, Schweiz,
genau.
Bisschen Berlin.
Ja, also genau, erstmal der erste Punkt, der Süden auf jeden Fall ist sehr stark, Schweiz, Österreich auch, dass dort der Holzbau eben, und ich sage jetzt nicht nur das Blockhaus, also häufig, wenn man in NRW über den Holzbau spricht oder auch in Niedersachsen, dann denken viele oder auch im Freundeskreis so ein bisschen erzählt, dann denken viele natürlich an sichtbares Holz, dass da vielleicht auch Putz drüber ist und dass es ein Holzständerwerk ist und das Haus erstmal genauso aussieht. Ich glaube, da können viele auch, ich sag mal, Häuslebauer in anderen Bundesländern noch was lernen. Und ja, der Süden ist sehr stark mit überdurchschnittlichen Holzbauquoten, auch eben im Mehrfamilienhaus, was ja das spannende Segment ist, weil ich sag mal, das Einfamilienhaus, da ist es etabliert, da haben wir in Deutschland ungefähr immer zwischen 25% und einem Drittel vielleicht, wo wir eine Holzbauquote haben. Einfamilienhaus ist es relativ stark, da gibt es ja auch viele Zahlen zu. Und was aber das Spannende ist, dass eben in Baden-Württemberg dann auch die Mehrgeschosser in Holzbauweise auch deutlich stärker sind. Und das zum Beispiel in der Schweiz und Österreich auch. Das heißt, da ist dann natürlich dann auch einfach schon mittlerweile viel Expertise auch vorhanden, die umgesetzt wird. Genau. Und ja, das Beispiel Berlin, das lässt sich nicht ganz einfach beantworten, aber natürlich gibt es dort auch dann eher, ich sag mal, Leuchtturmprojekte. Da gibt es jetzt ja ein, zwei große Projekte, worüber diskutiert wird oder die auch entschieden wurden, dass sie in Holz gebaut werden oder Stadtteile, die entwickelt werden in Holzbauweise. Das gibt es dann auch immer und das erhöht natürlich dann anteilig die Holzbauquote auch, klar. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn man jetzt einen sehr städtischen Raum hat, dann sind es natürlich andere Anforderungen. Dann sind es andere Anforderungen an die Tragfestigkeit, an die Höhe, dann natürlich auch an den Brandschutz und andere Themen, an den Schallschutz, die der Holzbau bewältigen kann, das wissen wir. Aber wo vielleicht einige Entscheider dann auch noch zurückhaltend sind und sagen, machen wir lieber in Stahlbeton, weil wir das kennen. Und ich denke, da sind wir wieder beim Punkt, wenn wir tiefer in die Studie einsteigen, was sind die Vorurteile, was ist die Wahrnehmung und was ist auch die Offenheit gegenüber dem Holzbau?
Also dann lasst uns doch gerne da tiefer einsteigen. Also ihr habt zum einen, also ihr habt die Frage beantwortet, reicht das Holz anhand von verschiedenen Szenarien
auch, glaube ich. Das ist dann modelliert, die Szenarien, das könnte man erstmal beantworten, ja, es reicht. Vor allen Dingen, weil unser Wachstumsszenario mit diesen 45% Holzbauquote auch sehr optimistisch ist. Das heißt, wenn man ein Szenario nimmt, wo man sagt, man landet vielleicht bei 38%, 39%, 42%, dann haben wir quasi noch mehr Ressourcen. Auch plus, wenn eben auch Sekundärrohstoffe dazukommen, dann sind wir im Holzbau tatsächlich noch besser aufgestellt. Wichtig ist da, dass natürlich viele von den Projekten, gerade auch im Mehrfamilienhaus, auch Holzhybridlösungen sind. Das heißt, aus unserer Sicht ist immer wichtig, dass man auch versucht, aus beiden Welten, sag ich mal, aus dem Mineralischen, aus dem Holzbau auch das Beste zu nutzen, dass man auch sagt, Hybridgebäude sind gerade auch bei Mehrgeschossern schon eine sehr wichtige Lösung, sind auch da, denke ich, ein Zukunftsthema. Und was wir dann, das hast du richtig gesagt, gemacht haben, ist dieser zweite Teil, wo wir eine große Befragung gemacht haben. Befragung von Bauunternehmen, Projektentwicklern, der Wohnungswirtschaft, Architekten, Planern, haben einfach gefragt, einerseits, habt ihr schon mal Holzprojekte umgesetzt? Was waren eure Erfahrungen damit? Und aber auch, könnt ihr euch zukünftig vorstellen, überhaupt, wenn bisher noch kein Holzbauprojekt umgesetzt wurde, Holzbauprojekte umzusetzen oder eben die Holzbauquote im Unternehmen auch zu erhöhen, zukünftig mehr mit Holz zu bauen. Und da waren wir überrascht, dass es doch sehr positiv aufgenommen wurde. Also auch die spannendste Zielgruppe waren da sicherlich die Bauunternehmen, also die, ich sag mal, die konventionellen Bauunternehmen, die auch eine recht hohe Offenheit signalisiert haben bezüglich des Holzbaus. Natürlich dann vielfach auch noch Informationen benötigen, welche Akteure kann ich ansprechen, wer unterstützt mich dabei. Aber auch da war eine große Offenheit. Architekten, Planer, ebenfalls eine große Offenheit für den Holzbau und auch schon bereits relativ viel Erfahrung. Das muss man bei den Bauunternehmen sagen. Das normale Bauunternehmen hat relativ wenig Erfahrung mit dem Holzbau, weil es dann ja eher die spezialisierten Unternehmen sind. Die Holzbauunternehmen, die Holzbauingenieurunternehmen oder eben dann der Zimmerer, der vielleicht auch das Holzbau baut oder die Holzfertigindustrie. Das heißt, die Bauunternehmen haben noch nicht so viel Erfahrung, zeigen aber eine Offenheit, eine relevante.
Darf ich da kurz reingrätschen? Ist es dann aber, bestand da nicht die Gefahr, dass die, die noch keine Erfahrung gehabt haben, auch gar nicht erst mitmachen bei der Befragung?
Natürlich besteht die Gefahr, dass dann jemand direkt sagt, Holzbau, da möchte ich gar nicht teilnehmen. Wir versuchen aber natürlich da auch ein bisschen in die Interviews so reinzustarten, dass jeder mitmachen kann.
Okay.
Das heißt, wir kommen nicht direkt mit dem Thema, dass wir sagen, ja, es muss aber jetzt mit Holz gemacht werden oder wir wollen über Holz sprechen, sondern versuchen erstmal einen Einstieg. Das ist natürlich auch methodisch wichtig, dass man erstmal einen Einstieg macht mit einer Frage, die auch jedes Unternehmen vielleicht beantworten kann. Erstmal allgemein Konjunktur, wie verteilen sich die Bauweisen, Mauersteine, Holzbau, Stahlbeton, und dann haben wir die meisten auch schon im Boot. Das heißt, wir versuchen diese Verzerrung gering zu halten.
Verstehe.
Aber natürlich kann das natürlich immer passieren, wenn jemand dann im Interview doch sagt, es geht um Holzbau, dass jemand direkt aufliegt und sagt, wollen wir nichts mehr zu tun.
Genau, weißt du, weil er dann Angst hat, irgendwie als nicht progressiv dazustehen irgendwie.
Genau, oder die Frage nicht beantworten kann. Wir versuchen ja unsere Befragten häufig auch eben zu Experten zu machen, dass wir sagen, sie sind ja Experte für das Thema, können sie uns da weiterhelfen. Wenn ich dann aber selber das Gefühl habe, ich kann gar nichts dazu sagen, möchte ich vielleicht auch nicht teilnehmen. Wir bauen die Fragebögen so auf, dass man eben auch da die Möglichkeit hat, auch die anderen mitzunehmen.
Okay. Genau. Die Umfrage, war die auch auf Baden-Württemberg beschränkt?
Tatsächlich war die deutschlandweit und wir haben es dann separat ausgewertet nach Baden-Württemberg und Deutschland,
okay,
dass man auch sehen kann, wo sind da die Unterschiede, weil das macht es natürlich dann ganz spannend.
Da auch, wo sind die Unterschiede?
Interessanterweise, Erfahrungen sind natürlich in Baden-Württemberg höher, das haben wir gerade schon besprochen, was den Holzbau angeht. Die Offenheit ist in Baden-Württemberg nicht höher, aber ich finde das nicht unbedingt überraschend, weil es wird ja schon sehr viel mit Holz gebaut, das heißt, die meisten sind schon erfahren. Genau, ich denke, das waren Unterschiede, die man gesehen hat. So ein bisschen auch Unterschiede in der Offenheit, welche Holzbauprojekte umgesetzt werden. Wir haben dann auch gefragt, welche Materialien können sich im Holzbau vorstellen? Soll das Holz massiv sein, eher Holzrahmenbau oder eben anderer Bereich? Und da sieht man dann schon leichte Unterschiede. Aber ich denke, der größte Unterschied ist eigentlich die bisherige Erfahrung. Genau, wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wie die aktuellen Holzbauprojekte bewertet wurden. Also wenn jemand Holzbauprojekte umgesetzt hat, haben wir gefragt, denken Sie mal an die letzten beiden davon. Wie bewerten Sie die eigentlich? Also wie war zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den anderen Auftraggebern? Wie war die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und so weiter? Und haben versucht, auch da Vorbehalte rauszufinden. Und da ist auch aus unserer Sicht grundsätzlich ein positives Feedback gegeben worden. Also die meisten, die Holzbauprojekte gemacht haben, bewerten das eigentlich gut. Teilweise gab es Schwierigkeiten, dass das Unternehmen gesagt haben, es war für mich schwierig, die Akteure, die richtigen zu finden, die richtigen Ansprechpartner. Also wer kann mir den Holzbau machen, wenn ich zum Beispiel den Betonkern mache? Wer kommt dann dazu und kann zum Beispiel den Holzbau für die oberen Stockwerke machen? Diese Kombination, also Information und Vernetzung mit anderen Akteuren, ich denke, das ist ein Punkt, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Und dann sind wir wieder sicherlich auch bei der Vernetzung, bei Informationsveranstaltungen, die wichtig sind, oder eben beim Podcast, der über das Thema Holzbau informiert, dass man eben dort auch Vorbehalte abbaut. Weil grundsätzlich sind die Erfahrungen mit dem Holzbau positiv. Bei den Bauunternehmen haben wir natürlich nicht so viele Daten, weil die weniger Holzbauprojekte gemacht haben, die konventionellen. Aber es zeigt eben auch, dass gerade so die Informationen darüber, wer kann eigentlich was leisten, wer ist für welchen Bereich des Gebäudes verantwortlich, dass man da sicherlich auch noch zusätzlich informieren kann und vernetzen kann.
Und was hat dich jetzt dann persönlich überrascht an der Studie? Gab es da was? Weil für mich ist jetzt das Ergebnis meiner Studie, gut, ich bin jetzt eher Experte oder Kenner vielleicht ein bisschen, hab ein bisschen Einblick und eine positive Grundeinstellung. Aber für mich, ich nehme das wohlwollend bestätigend, war mein erstes Gefühl, wenn ich mir die Fragen überlegt habe. Ging es dir auch so oder gab es noch Aspekte, die dich daran überrascht haben?
Also grundsätzlich gehen wir natürlich an die Studien immer auch sehr offen, haben natürlich schon eine Idee im Hinterkopf, aber vielleicht am Anfang kommunizieren wir die nicht, damit wir erstmal objektiv fragen können.
Ja, ihr seid vielleicht, ja, jeder von euch ist ja auch ein Computer, weil ihr euch ja damit auseinandersetzt permanent und dann habt ihr schon ohne viel drüber nachzudenken, habt ihr sicher eine Tendenz.
Wir haben schon eine Idee, wohin es geht. Ja. Wir arbeiten natürlich auch sehr stark für die anderen Baustoffe, sage ich jetzt mal, und sind in den verschiedenen Bereichen kennen, also beide Perspektiven. Mhm. Ich denke, das ist immer spannend. Fangen wir vielleicht mit dem an, was überraschend war. Also ich denke, dass die Offenheit und die positive Wahrnehmung, das fand ich sehr interessant. Die hätte ich etwas geringer vielleicht im Vorfeld eingeschätzt. Ich denke, das ist sehr positiv für den Holzbau, aber auch die Möglichkeit, die Kombination von Materialien umzusetzen. Also diese Offenheit für den Hybridbau zu sagen, es muss nicht alles in Holz gebaut werden, aber einiges, da macht es durchaus Sinn. Diese Offenheit fand ich überraschend und etwas höher, auch als ich es erwartet hätte. Und grundsätzlich natürlich die grundsätzliche Fragestellung zu sagen, reicht die Ressource? Wie können wir die Ressourcen nutzen? Und auch die ganze Fragestellung, wie verteilen sich eigentlich die Ressourcen? Wie viel wird im Bau eingesetzt? Wie viel wird in anderen Bereichen eingesetzt? Und was man da auch sagen kann, wenn man sich Verpackung anschaut, wenn man sich Holz im Garten anschaut, andere Anwendungsbereiche anschaut, Möbelbau, dann ist der konstruktive Holzbau, und das ist vielleicht auch etwas überraschend, doch etwas kleiner, als man es vielleicht auch erwarten würde. Das heißt, daran sieht man es ja auch, wenn wir die Holzbauquote quasi steigen lassen und höher modellieren, dass es eben von den Ressourcen trotzdem noch reicht, liegt ja auch daran, dass der Holzbau aktuell von allem, was eingeschnitten wird, was eingeschlagen wird, noch einen relativ kleinen Anteil hat. Das sind so eigentlich die Findings, die Ergebnisse, die ich so besonders spannend fand, das zu sehen. Und natürlich die ganze Fragestellung, was ist mit der Wertschöpfungskette? Also wir haben uns nicht die komplette Wertschöpfungskette angeschaut, aber ich sag mal die wesentlichen Teile. Wir haben die Sägewerke zum Beispiel gefragt, wenn wir die Holzbauquote steigen lassen, könnten die Sägewerke überhaupt mehr einschneiden? Was ist mit den Kapazitäten? Da haben wir uns angeschaut, es werden gerade sehr viele Kapazitäten auch in Baden-Württemberg aufgebaut bei den Sägewerken. Viele Sägewerke haben gesagt, sie könnten noch mal ein paar Prozentpunkte auch rausholen in der Produktivität oder eben in der Kapazitätsauslastung. Das ist, denke ich, auch positiv. Plus eben dieser ganze Bereich Vorfertigung, dass eben gerade im Bereich 2D-Wandelemente, Tafelbauweise, dass da auch sehr viel kommt. Ich denke, wir alle haben von diesen großen Projekten gehört, in der Nähe von Berlin, wo da Modulfabriken aufgebaut werden, wo eben im großen Stil auch vorgefertigt wird, gerade auch für den Mehrgeschossbau. Und diesen Bereich finden wir auch unternehmensintern ganz spannend, weil sich da wahnsinnig viel tut. Wir diskutieren das sehr häufig, wie viel von diesen Kapazitäten werden gerade aufgebaut? Sind es Überkapazitäten oder ist es genau richtig? Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, weil wenn man diese Zahlen liest, das ist rekordverdächtig, was aufgebaut wird. Man hat dann 40.000 Wohneinheiten. Das ist schon ganz spannend, was sich da tut. Und auch das ist teilweise in der Studie eben mit abgedeckt, um einfach zu zeigen, die Frage zu beantworten, kann so viel mit Holz gebaut werden, sind die Kapazitäten da? Weil es hilft uns nichts, wenn wir im Forst genug Ressourcen haben, aber sie dann keiner weiterverarbeiten kann.
Das ist eine spannende Zeit für den Holzbau. Wir sind heute auch, oder unsere andere Podcast-Folge, die wir zum Thema EU-Taxonomie aufnehmen, dreht sich auch ein bisschen um diesen finanziellen, wirtschaftlichen Aspekt, so follow the money. Und das ist ja auch genau das, was du gerade erwähnt hast, diese Kapazitäten, die da aufgebaut werden. Das sind ja große Finanz- oder Kapitalströme, die da in die Branche reinfließen. Und ich bin gespannt, wie das endet oder wie es weitergeht für
Absolut.
Den Holzbau.
Und ich denke, es ist nicht überraschend zu sagen, dass der Holzbau natürlich boomt, dass er sehr viele Leute eben auch anzieht, weil er attraktiv ist. Man sieht es auf den Branchenveranstaltungen, dass es immer wieder diskutiert wird. Ich hatte es angedeutet, wie gesagt, es muss natürlich nicht alles in Holz gebaut werden. Es gibt viele Bereiche, wo man eben auch anders bauen kann und wo auch die anderen Baustoffe auch ihre Vorteile haben. Aber natürlich hat Holz gewisse Vorteile auch, dass man eben schon Ressourcen einsparen kann beziehungsweise CO2-Emissionen einsparen kann im Vergleich zu anderen Baustoffen. Und ich denke, gerade diese Kombination oder von Projekt zu entscheiden, was ist hier eigentlich geeignet, welche Rohstoffe kann ich einsetzen, ich denke, das ist dann die Zukunft. Oder wie gesagt, eben Hybrid zu kombinieren. Aber ich gebe dir absolut recht, dass es gerade auch ein Trend ist, der natürlich dann auch viele Investoren anzieht, weil es als Zukunftsmarkt eingeschätzt wird, weil es Förderung gibt und so weiter.
Marcel, wenn ich das so höre, was sich mir da aufdrängt, welche Frage, jetzt hast du gesagt, hey, ich kann diese Frage mit Ja beantworten, reicht das Holz? Jonathan hat gesagt, hey, ich habe damit auch schon gerechnet mit diesem positiven Ergebnis. Gab es denn auch mal so Irritationen? Also gab es Punkte in der Studie, wo ihr das Gefühl hattet, wenn hier mal irgendwas anders läuft als in dem Modell, mit dem wir gearbeitet haben, dann könnte es knapp werden? Oder gab es Punkte, wo du das Gefühl hattest, da muss Deutschland aber dann auch ein bisschen, oder Baden-Württemberg, ein bisschen vorsichtig sein oder die Akteure der Baubranche oder wie auch immer? Weil hier kann irgendwas kippen oder ist einfach alles, ist die Zukunft quasi komplett abgesichert für die Holzbaubranche?
Also grundsätzlich sieht das in der Modellierung aus unserer Sicht positiv aus. Wir gehen davon aus, selbst wenn wir die Holzbauquote sehr stark steigern, dass wir immer noch 1,8 Millionen ungefähr Festmeter pro Jahr hinzukriegen, was ja erstmal von der Menge auch sehr positiv klingt. Natürlich
können wir das relativieren? Was ist aktuell der Bedarf in der Holzbaubranche?
Das Gesamtvolumen im Forst liegt bei etwas unter 500, so zum Vergleich. Natürlich prozentual gesehen klingt das erstmal wenig, aber was der Holzbau, ich weiß nicht ganz auswendig, aber ich glaube, im höchsten Modell, was wir gerechnet haben, sind es ungefähr 600.000, 700.000 Kubikmeter, die wir benötigen würden. Das heißt, das lässt es vielleicht nochmal ein bisschen in Relation.
Ja.
Und deswegen, das, was ich eben sage, im Vergleich zum Gesamtvorrat, der im Forst steht, ist der Holzbau verhältnismäßig klein. Natürlich wollen wir niemals diesen ganzen Vorrat nutzen, aber so in der Verhältnismäßigkeit, was du gerade gefragt hast, zeigt es schon, dass es eben nur ein Teil ist, der genutzt wird und eben noch was zuwächst. Das heißt, ich würde sagen, das Modell, und das hast du ja so ein bisschen angedeutet, ist nicht auf Kante gezimmert. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft. Natürlich, wenn wir es in allen Bereichen
nicht
sagen.
Nicht genäht, sondern gezimmert natürlich.
Genau, gezimmert. ja, und die Frage ist einfach natürlich klar, wenn wir es in allen Bereichen sagen, wir wollen alles aus Holz bauen, jegliche Leitplanke, Brücken, was auch immer, dann haben wir natürlich noch eine Nachfrage auch aus anderen Bereichen. Aber es kommt natürlich auch dieser Sekundärrohstoff hinzu wiederum, der uns dann auch nochmal einen Puffer bietet. Natürlich, auch wir und ich glaube auch niemand anderes kann sagen, dieses Thema Schadholz oder andere Themen, wir haben den Klimawandel, wir haben mehr Trockenheit, das setzt natürlich auch den Forst unter Stress, unter Druck. Ganz kalkulieren kann man das natürlich nicht, es bleibt natürlich eine Prognose. Aber wir haben natürlich versucht, so mit dem Branchenwissen, was wir haben, das Ganze möglichst gut abzubilden.
Welche Handlungsempfehlungen für die Branche leitest du ab aus der Studie?
Ich denke, die Vernetzung, ich glaube, jetzt sage ich es zum dritten Mal, also es ist wichtig, ja. Die Vernetzung und die Information, ich denke, das ist wichtig, auch über den Holzbau zu informieren.
Also Hausaufgabe für uns?
Ja, uns absolut. Vernetzen. Deswegen habe ich gesagt, eben der
Podcast. In der Bildungsoffensive insbesondere.
Genau, Holzbauoffensive oder durch andere Veranstaltungen. Vorbehalte abzubauen. Dabei natürlich niemanden zu zwingen, Holzbau zu machen, aber eben zu sagen, es gibt gewisse Möglichkeiten. In gewissen Projekten macht das Sinn. Wohnungswirtschaft zum Beispiel, auch da Projektentwickler zu überzeugen weiterhin und eben auch Informationen bereitzustellen, wo finde ich die richtigen Ansprechpartner, welche Konstruktionsweisen gibt es, was ist der Unterschied vielleicht zwischen Brettsperrholz und Holzständerwerk, welche Vorteile Nachhaltigkeitserwägungen bieten die verschiedenen Bauweisen. Ich denke, diese Informationen sind wichtig. Und klar, immer diese Vorbehalte, die natürlich kommen, sind der Schallschutz, sind der Brandschutz. Das hört man sehr häufig. Ich glaube, da haben auch viele Akteure schon hinzugelernt, dass es eben der Holzbau diese Probleme auch lösen kann. Ich denke, das ist eine Hausaufgabe. Genau, und ich denke, Information ist überwiegend und natürlich zu beobachten, was kann die Wertschöpfungskette leisten? Also wie viel von den Kapazitäten brauchen wir, reichen die aus? Und das kann quasi auch mittelfristig zu beobachten, wo wir da mit den Kapazitäten stehen und ob das eben auch umgesetzt werden kann. Weil auch da haben wir natürlich einen demografischen Wandel, wir haben natürlich eine Veränderung auch in den Gewerken. Wie viel Mitarbeiter, wie viele Kapazitäten haben wir dann auch noch in 10, 20 Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, in Ruhestand gehen? Das sind auch Fragen, mit denen wir uns auch im Handwerk beschäftigen müssen. Ja, der Holzbau kann natürlich vorfertigen und dadurch natürlich auch den Vorteil, sehr produktiv zu sein. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch Leute, die das Ganze eben auf der Baustelle auch umsetzen können. Das heißt, auch die Branche attraktiv zu halten, dass eben auch der Nachwuchs kommt. Ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Punkt.
Gibt es irgendwas, das du Planenden mitgeben würdest jetzt im Podcast?
Ja, ich denke, einfach auch diese, sich an den Holzbau heranzuwagen. Ich glaube, es sind häufig diejenigen, die planen und eben mit Holz arbeiten, die machen das immer wieder und haben eben eine relativ hohe Quote auch an Holzbauprojekten. Wir haben nicht nur gefragt, ob schon Erfahrung vorhanden ist mit dem Holzbau, sondern auch, wer Erfahrung hat, wie häufig damit Holz gebaut wird. Und natürlich jemand, der gute Erfahrung gemacht hat oder ein Planungsbüro, was einfach dort vielleicht auch Manpower hat und das Ganze umsetzen kann, das macht das natürlich auch gerne, macht es dann auch häufiger. Man sieht ja immer wieder auch, ich sage mal, häufig die gleichen Akteure, die Projekte umsetzen. Und ja, die Empfehlung wäre vielleicht auch, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und eben auch den Mut zu haben, auch den Holzbau zu wagen. Plus sich eben auch dann da auch wieder über den Horizont zu schauen, wo kann ich Holz kombinieren, wo kann ich es als Holz rein einsetzen. Und ich denke auch da, gerade die Planungsbüros, die vielleicht bisher noch nicht so viel damit Berührungspunkte hatten, dass die sich einfach auch den Holzbau herantragen. Das verlangt natürlich auch wieder, dass die Informationen vorliegen, dass ich eben weiß, wie ich mich vernetzen kann, wo ich die richtigen Ansprechpartner finde. Aber ich denke, auch da sind wir auf einem guten Weg.
Sehr schön.
Fundstück der Woche.
Würde ich sagen, kommen wir dazu. Jonathan, hast du uns was mitgebracht?
Ich habe euch was mitgebracht. Eine winzig kleine Anekdote. Mhm. Aus meiner Praxis. Es ist Kategorie Fail.
Hat man schon lange nicht mehr. Ja.
Ist jetzt auch nicht Baubranche exklusiv. Also ich hab ihn umgezogen, habe eine neue Küche gebaut und musste ein paar Sachen anpassen, mir Maße aufgeschrieben und das dann vorgefertigt und dann eingebaut und gemerkt, das ist ja viel zu kurz. Wie konnte das passieren? Klassiker, vielleicht ist es auch einfach nur die Art von meinem Gehirn, die so einen Fehler fabriziert. Jedenfalls, das Teil war 123 Zentimeter lang. Es hätte 132 Zentimeter lang sein sollen. Also 1-2-2-3 statt 1-3-2. Und so ein richtig doofer Fehler. Und ich glaube, das sind auch diese...
Hätte nicht passieren dürfen.
Das sind so Klassiker, die im Bau auch, glaube ich, doch ab und zu passieren.
Meinst du?
Behaupte ich. Das ist eine Behauptung, die ich aufstelle.
Steile
Themen. Im Baustellenantrag. Also das ist jetzt natürlich nur im Kleinen. Passiert immer wieder, so ärgerlich, menschlich. Aber ich kenne zum Beispiel die Anekdote, dass irgendwie, das ist nicht das Gleiche, aber so ähnlich, dass irgendwie zwischen zwei Ländern ein Tunnel gegraben wurde und das eine Land hat den Nullpunkt an der Nordsee gemessen und das andere an der Adria und dann sind die Tunnel halt vertikal, genau, die haben sich verpasst. Also genau, das ist halt so. Vielleicht zum Schmunzeln und über wer angenommen hat, dass ich würde perfekt agieren, der hat sich getäuscht.
Ja, und das ist ja ganz spannend, wenn man das gesagt hat, das ist quasi vorbereitet und dann passt es nicht. Und das ist natürlich die Herausforderung, die sicherlich auch in der Vorfertigung allgemein, egal ob das Holz oder Beton ist oder Stahl, leichtbauweise, wenn ich etwas vorfertige, dann muss ich möglichst exakt sein, weil auf der Baustelle kann ich relativ wenig ändern. Also ich möchte da nicht dann noch einen Mauerstein dazwischen stecken. Und da sind dann vielleicht manchmal auch die Beton- oder die Mauersteinleute im Vorteil, weil man auf der Baustelle doch noch Lösungen auch anpassen kann. Also entweder man macht es weitgehend perfekt oder man entscheidet sich für eine Lösung, wo man auf der Baustelle dann doch nochmal auch vielleicht Dinge anpassen kann. Ja,
vielleicht die andere Planungskultur, die der Holzbau mit sich bringt.
Genau. Klar, der Planungsaufwand steigt absolut. Ja. Der Planungsaufwand ist höher, wenn ich das Ganze vorfertigen will, weil es zueinander passen muss mit verschiedenen Akteuren. Das definitiv. Ja, und das vielleicht auch noch, kommen wir ein bisschen wieder zurück, weil die Empfehlung für die Planungsbüros ist natürlich auch, sich mit der Planung auseinanderzusetzen, weil die ist anders, die ist natürlich aufwendiger, wenn ich vorfertige.
Frühe Entscheidungen.
Marcel, du bist Soziologe, fällt dir irgendein Soziologie-Fail ein aus der Geschichte? Gab es mal irgendeine Studie, die sich als Blödsinn entpuppt hat oder so?
Nicht bei B&L.
Nicht bei mir. Davon habe ich jetzt ausgegangen.
Gibt es bestimmt, aber falscher Fuß. Gerade tatsächlich keine totale Fail-Studie. Ich glaube, es wurde bestimmt schon entweder in der Verwandten, auch der Psychologie oder Soziologie viel Quatsch auch gemacht oder Ansätze gemacht, wo dann doch die Studien vielleicht in die Richtung beeinflusst werden sollten, wo sie hingehen sollten, aber ad hoc leider nicht.
Oder man könnte es auch so erklären, dass vielleicht Soziologen keine Fehler machen. Daran könnte es auch liegen.
Ja, ich hatte eben schon von dem Vorschusslobern gesprochen. Das ist wieder sehr, sehr, sehr gut. Ja, ohne Fehler, fehlerfrei sind wir wahrscheinlich auch dann leider doch nicht.
Sehr schön. Super. Marcel, willst du irgendwie abschließend... ich würde sagen, es war eine rundum positive Folge. Wir haben eigentlich fast nur Positives gehört zu dem, was du erforscht hast, beziehungsweise ihr. Gibt es irgendwas, was du uns abschließend zu dem Thema mit auf den Weg geben willst?
Ja, ich denke, einiges haben wir schon angedeutet, um das vielleicht noch zusammenzufassen. Also ich denke, dass durchaus Potenziale im Holzbau bestehen, dass die Ressource Holz wichtig ist für die Bauwirtschaft, dass sie nicht die einzige Ressource ist. Das ist, denke ich, auch wichtig, aber dass es eben... der Holzbau auch Chancen bereithält, die es zu nutzen gilt und damit auch einigen Problemen, die wir in der Bauwirtschaft sehen, wie zum Beispiel eben dann der Bedarf an Wohnraum oder eben auch rückläufigen Kapazitäten beziehungsweise Fachkräften, dass wir denen damit begegnen können. Das heißt, es gibt durchaus Chancen und deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich auch mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen, aber eben aus unserer Sicht auch immer dann Ergebnis beziehungsweise auch Material offen.
Gerade vielleicht auch, weil andere Baustoffe zunehmend in Kritik geraten, bezüglich, also unter Nachhaltigkeitsaspekten.
Ja, genau. Aber andererseits, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn der Holzbau immer mit dem Thema Nachhaltigkeit ankommt und der Gesamtbilanzierung etc., dann führt das natürlich auch dazu, dass die Kritik vielleicht umso größer ist wiederum von den anderen. Mhm. Und der Holzbau sollte aus unserer Sicht, aus B&L-Sicht nicht nur auf das Thema Nachhaltigkeit abstellen, okay, weil irgendwann schaffen die anderen Baustoffe vielleicht auch deutlich, ihre CO2-Bilanz zu reduzieren und dann ist vielleicht der USP des Holzbaus futsch. Mhm. Der Holzbau könnte aber vielleicht auch mehr noch darauf setzen, dass das Vorfertigen gut funktioniert. Klar, das können die Betonleute oder die Stahl-Leichtbauleute teilweise auch, aber eben auch zu sagen, es gibt nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern Vorfertigung, Schnelligkeit oder eben dann, dass man gut planen kann, dass man es auch schon eben das Know-how auch hat, in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo die Wertschöpfungskette sehr stark schon aufgestellt ist, dass das Know-how da ist und dass es eben deswegen auch Chancen bietet, dass man sich eben weiter aufstellt und nicht nur sagt, wir können Nachhaltigkeit und deswegen sollte man mit Holz bauen, sondern auch zu sagen, wir können aber auch schnell, wir können aber auch vielleicht preisgünstig, wir können aber eben auch exakt.
Super.
Tolles Schlusswort.
Sehr schönes Schlusswort. Marcel, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Spannendes Thema.
Spätestens dann bei der nächsten Studie wieder hier, gleiche Zeit, gleicher Ort, würde ich sagen.
Absolut. Egal, ob sie international ist oder eben national.
Ciao, Marcel.
Ciao.
Tschüss.